Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyerhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist heute mein allseits geschätzter Kollege Max Schletter. Max, servus.
So sieht's aus. Hi, Fabi.
So, und heute können wir sagen, heute ist es eine Sonderfolge. Sie ist nämlich praktisch so Powerplay meets Science in Sports, denn unser heutiger Gast betreibt selbst einen Podcast und er entstammt dem Trainerteam der Blue Devils Weiden. Deswegen freut es uns umso mehr, dass er heute hier ist. Bei uns ist Athletiktrainer Simon Heidenreich. Simon, servus.
Danke. Hi, grüß euch.
Schön, dass du da bist. So, Simon, kommst du gerade vom Training?
Ja.
Sehr gut. Fleißig in der Vorbereitung. Wir wollen mit dir heute auf die Vorbereitungsphase bei den Blue Devils blicken, die ersten Testspiele Revue passieren lassen, aber auch natürlich dich etwas genauer vorstellen. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Wie ist aus dem jungen Spieler noch ein immer noch junger Trainer geworden? Und dann hast du natürlich deinen eigenen Podcast, wo du dich, das darfst du dann alles selber erklären, womit du dich da beschäftigst, wo da deine Motivation war. Und dann habe ich, glaube ich, auch am Ende noch ein kleines Schmankerl mit den Fanfragen, die wir heute umbenennen in Fragen aus der Mannschaftskabine der Blue Devils Weiden. Ja, Simon, du bist Athletiktrainer bei den Blue Devils Weiden. Du warst selbst aktiver Spieler bei den Star Bulls Rosenheim, hast aber relativ früh deine Karriere beenden müssen. Das wirst du uns jetzt erklären. Wie ist das zustande gekommen? Aber fangen wir vorne an. Wie bist du als junger Bursch überhaupt zum Eishockey gekommen?
Also zum Eishockey gekommen bin ich damals, als meine Mutter mich in Dorfen bei den Gebensbacher Wölfe mal zum Freilauf mitgenommen hat. Und dann hat mich ziemlich schnell damals der Schröpfer Robert, der war der Nachwuchstrainer, zum Eishockey mitgenommen. Wahrscheinlich, weil ich so gut Schlittschuh laufen konnte. Naja, aber der hat mich dann ziemlich schnell einmal mittrainieren lassen und dann habe ich da ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht eben Eishockey gespielt und bin dann relativ früh mit, ich glaube, 3,5 nach Rosenheim eben gekommen oder bin da ja auch aufgewachsen. Und dann habe ich da meine Karriere sozusagen gestartet, bin die ganzen Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Wir haben immer in den höchsten Altersklassen gespielt. Und ja, dann Ende der U20-Saison oder U20-Jahrgang bin ich dann eben in die erste Mannschaft gekommen. Da waren wir noch in der zweiten Liga, sind dann leider in die Oberliga abgestiegen und habe da dann noch 4, 5, 6 Jahre in der Oberligamannschaft gespielt. Und du hast es ja gesagt, mit frühzeitig beendet. Das war jetzt nicht verletzungsbedingt oder dass ich keinen Bock mehr hatte, sondern das war halt dann einfach, ja, ich habe währenddessen schon Sportwissenschaften studiert und war dann mit meinem Bachelor fertig, habe meinen Master angefangen und dachte mir, das ist ein guter Zeitpunkt, vielleicht jetzt den nächsten Schritt in meinem Leben zu gehen und habe dann viel mit dem Jürgen Rumrich eben gesprochen, habe dann parallel dazu auch von der Nationalmannschaft einen Anruf bekommen, dass ich waren es die U18 Frauen, einmal betreuen darf und da bin ich jetzt dann, ja, ich glaube, als auch wie hier in Weiden seit 22 fester Bestandteil der U17-Nationalmannschaft. Und dieses Kombipaket von Chef-Athletiktrainer, sage ich mal, als ersten Job plus die Nationalmannschaft war sowas, wo ich nicht Nein sagen konnte einfach.
Aber das zeichnet dich das aus, dass du sagst, in relativ jungen Jahren dann schon so den Weitblick zu haben, den eigenen Spieltrieb vielleicht, wo man sagen, also ich, wenn an mich zurückdenke mit 24, 25, ich weiß nicht, ob ich mir irgendwas verantwortet hätte, aber da schon den Weitblick zu haben, dass ich sage, hey, nee, ich bin zwar Profi-Eishockeyspieler, aber ich bin schon bereit für den nächsten Schritt. Entspricht es deinem Naturell, dass du schon immer wegen, ja, reifer vielleicht warst als andere, den Weitblick eher hattest?
Ich dachte mir halt, das ist jetzt so ein Angebot oder so ein Punkt, wo vielleicht jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr so kommt, wie es halt jetzt gerade vor mir liegt. Und ja, es ist halt diese ganze Athletikschiene, die Sportwissenschaftsgeschichte durchs Studium, das ist halt einfach was mich wirklich fasziniert. Und ja, die Gespräche mit dem Jürgen waren super, die Gespräche mit der Nationalmannschaft natürlich auch. Und das war halt dann einfach für mich irgendwie so dieser nächste richtige Schritt einfach. Also war natürlich nicht einfach. Es war am Anfang natürlich sehr schwierig, dann auch hier in Weiden nicht mehr mitzuspielen, nicht mehr sich da in den Übungen kaputt knödeln zu lassen von den Jungs. Aber das Gute hier ist halt, ich bin jetzt auch in jedem Training immer mit als, ich will es mal sagen, Co-Trainer mit am Eis und bin halt trotzdem da nach wie vor halt nah an der Mannschaft. Ich habe da meine Späßel auf dem Eis mit den Jungs und das ist halt einfach so ein Kombipaket, was halt einfach super macht.
Wusste der Jürgen Rumrich dann von deinen Plänen oder von deiner Bereitschaft, dass er dich überhaupt aktiv anspricht? Wart ihr vorher schon im Austausch? Wie ist das zustande gekommen?
Wir waren tatsächlich nicht im Austausch. Wir haben uns dann einfach mal zusammen telefoniert und ich glaube, das war damals in München. Da habe ich mich dann mit Jürgen und mit Basser eben getroffen. Und dann haben wir eigentlich ziemlich schnell gemerkt, Jürgen Landshuter, Basser aus Garmisch, aus Mittenwald, Entschuldigung.
Ja,
kriegst Probleme. Und ich halt aus Rosenau, passt halt super eigentlich zusammen. Und haben halt eigentlich relativ kurz gesprochen und hat eigentlich alles schon passt. Und dann war eigentlich nach diesem Termin oder nach diesem Gespräch eigentlich schon klar, dass es in die Richtung gehen wird.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Und seitdem... Wahnsinn, seit 22, sagst du, bist du hier in Weiden tätig im Trainerteam mit Sebastian Buchbieser als Boss, mit Martin Masanetz als Co-Trainer, du als Athletiktrainer. Das hat der Sebastian auch immer hier in unseren Gesprächen betont, dass es ihm echt ein Anliegen ist, in dieser bewährten Konstellation arbeiten zu dürfen und auch weiter arbeiten zu wollen. Wie schaut so eine klassische Arbeitsteilung bei euch aus? Wir wissen, der Boss hat das letzte Wort. Der Martin ist auch, sagen wir, für das Unterzahlspiel zum Beispiel hauptverantwortlich. Mhm. Was ist so dein Kerngebiet? Wie würdest du das definieren?
Ich würde sagen, alles, was abseits der Eisfläche geschieht. Also sei es jetzt Athletikeinheiten, wenn die Jungs Betreuung brauchen bezüglich Ernährung oder Supplementierung, verschiedene Regenerationsmaßnahmen, also eigentlich alles, wo sie Fragen haben, was jetzt nicht direkt das Eishockey betrifft, kommen sie eigentlich zu mir. Hauptsächlich halt das Athletiktraining, aber so wie es halt immer ist, kommt halt mal der WhatsApp durch, kannst du mir hier helfen, da helfen, was hältst du davon? Und da kümmere halt ich mich einfach alles drum.
Okay. Und ist dein Schwerpunkt so in der Absprache mit Basser, also eine Trainingssteuerung, dass er dich Fitnesspläne erstellen lässt, etc.? Wie ist da eure Abstimmung?
Also natürlich stimme ich mich immer mit ihm ab, aber er hat mir jetzt, glaube ich, noch nie auf die Finger geschaut. Also er gibt mir da eigentlich wirklich meine Freiheiten, die Jungs oder mit den Jungs zu machen, was ich für richtig halte. Und verletzungsmäßig sind wir jetzt die letzten Jahre gut durchgekommen zum Glück. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wir waren auch eine sehr fitte Mannschaft. Und das hilft mir natürlich enorm, dass ich halt einfach, ich will jetzt nicht sagen, meinen Stiefel durchziehen kann, immer mit Rücksprache, aber halt einfach die freie Hand habe, mit den Jungs das zu trainieren, wo ich jetzt halt an dem Tag oder auch eben in verschiedenen Perioden vom Sommertraining oder jetzt auch in der Saison halt einfach trainieren kann.
Also ist das jetzt gerade die Vorbereitungsphase, ist das gerade so, das, wo du eigentlich ganz, ganz mit deine wichtigste Saisonphase hast als Athletiktrainer, oder beginnt es schon früher? Wann startest du mit den Jungs im Sommer?
Eigentlich
hört es nie auf.
Also jetzt nach der Saison haben sie natürlich alle mal ein bisschen frei. Wir haben uns jetzt dieses Jahr, Anfang Mitte Juni schon getroffen mit den Jungs, die hier in Weiden leben, und haben da halt schon wieder eine Eingangstestung gemacht und dient halt zur Trainingsgestaltung, für die Trainingspläne, dass du halt gewisse Werte hast. Und dann ging es halt schon wieder rund. Also klar, haben sie mal Urlaub, haben sie mal ein paar Wochen frei oder sozusagen eine Deloading-Woche, wo sie halt weniger Volumen fahren. Aber da geht es halt wirklich schon 2, 3, maximum 4 Wochen nach Saisonende geht es schon wieder los. Und dann geht es halt durch. Ja. Klar haben sie dann immer wieder, wie gesagt, eine Woche frei. Aber das ist dann schon knüppelhart, der ganze Sommer. Wir haben jetzt in den ersten Wochen immer 5 Trainingstage in der Woche gehabt mit so 2 Stunden. Die letzten paar Wochen waren es dann 6 Trainingstage. Zum Teil auch doppelt am Tag. Sie waren wirklich sehr eingebunden. Mhm. Jungs wissen, es ist eklig, aber du legst halt einfach die Grundlage für die Saison. Da holst du dir halt einfach diese, ja, die Körner, von denen du dann halt zehren kannst in den Playoffs. Und jetzt aktuell ist halt Eistraining enorm hohes Volumen. Wir waren jetzt heute auch schon wieder 2 Stunden am Eis. Wir gehen heute Abend nochmal 1 Stunde aufs Eis. Plus halt 1 Stunde Krafttraining. Also das, du merkst es jetzt auch, die Jungs sind zum Teil platter als sonst. Aber jetzt ist halt wirklich die Phase, wo du halt dir nochmal ein paar Punkte mehr rausholen kannst als vielleicht andere Mannschaften.
Und das hat man letztes Jahr gesehen, gerade in der Phase, als auch du machtlos warst, wenn dann eine Krankheitswelle kommt oder irgendwas wie, ich überlege gerade, wann das war, so war das im Januar, glaube ich, irgendwann so um den Dreh, als man dann mit 13, 14 Spielern nach Selb gefahren ist. Aber die am Eis standen, das verbliebene Häufchen, das hat es durchgezogen, die waren topfit. Also da wurde ganze Arbeit geleistet. Bist du dann auch derjenige, der sagt, ihr macht ja Messungen, hochprofessionell alles und überwacht die Spieler sicherlich auch während des Trainings. Ja. Wenn du erkennst, okay, jetzt ist einer am Anschlag oder vielleicht sogar drüber, den müssen wir mal rausnehmen, den müssen wir mal drosseln.
Es ist immer schwierig, du hast es ja angesprochen mit der Trainingssteuerung oder auch mit dem Volumen, wo du fährst. Es ist halt nach wie vor ein Teamsport und du kannst schwierig jetzt im Training einfach dann zu 4, 5 Jungs sagen, für euch ist halt Feierabend. Dann kannst, ja, ist halt das Training meist nicht mehr machbar. Wir haben dann aber auch schon eben, wie du sagst, mit Monitoring-Tools, wir haben Pulsgurte von First Speed, wir haben App, über die Jungs auch immer das Training bei mir immer eintragen müssen. Und da hast du halt jeden Tag oder einen Wochenverlauf und da siehst du natürlich, wer mehr Gas gibt, wer vielleicht diese Woche ein bisschen mehr Piano gemacht hat vielleicht auch. Aber du kannst halt da super das eben dann steuern und sagen, hey, für dich ist vielleicht morgen ein bisschen weniger geboten, auch dann bei mir im Kraftraum, dass man halt da einfach dann eher ein bisschen auf so Krafterhaltung geht oder mal einen Recovery Day macht. Und die Jungs, die halt ein bisschen weniger vielleicht auch Eiszeit haben in den Spielen, die müssen halt dann trotzdem dementsprechend halt auch mehr trainieren. Also das heißt halt dann zum Beispiel nach dem Spiel noch eine halbe Stunde Krafttraining um kurz vor Mitternacht nach dem Spiel oder dann am nächsten Tag vielleicht ein kleines Spielersatztraining, dass du halt einfach immer schaust, dass keiner hinten abfällt und im Gegenzug halt keiner zu hoch vorne rausschießt.
Also wenn man dich so reden hört, dann kann man nachvollziehen, warum du einen eigenen Podcast betreibst, wo deine Leidenschaft auch liegt, wenn man dich so über Trainingssteuerung, Trainingsgestaltung, Fitnesstraining hört. Du Max, glaube ich, du hast da mal reingehört, auch in Science in Sports. Ich habe es natürlich auch gemacht. Und was hast du für einen Eindruck?
Sehr spezifisch würde ich es nennen. Sehr interessant natürlich. Die Gäste haben mich ein bisschen zum Teil überrascht. Wie gesagt, da können wir ein bisschen nicht so gut mithalten. Ich habe jetzt mal geschaut, was mich überrascht hat, war zum Beispiel Arnau Pina, der Head of Performance Coach für Mexican Men's National Basketball. Würde mich interessieren, wie kommst du an solche Leute? Wie findest du die? Oder finden die manchmal dich? Wie kommt sowas zustande?
Also meistens, danke erstmal fürs Lob, freut mich natürlich. Also meistens kontaktiere ich meine Gäste. Es ist halt immer schwierig, welche zu finden, die dafür Interesse haben. Weil nicht alle mögen das halt, drüber zu quatschen, die fühlen sich unwohl. Aber bei ihm war es jetzt zum Beispiel so, dass ich regelmäßig im Austausch bin eben mit First Speed, um halt auch Rücksprache zu halten mit den Verantwortlichen, was man vielleicht besser machen kann, auf was man mehr Wert legen kann oder sollte oder auch nicht. Und sein Basketballteam benutzt es auch. Okay. Und dann sind wir halt so ein bisschen in Kontakt gekommen, haben uns ausgetauscht. Und dann hat er mich eben auch angesprochen wegen einem Podcast. Dann habe ich mir gleich gedacht, ja super, den schnapp ich mir. War halt bei ihm halt extrem schwierig, halt, weil es halt auch mit der Zeitverschiebung klar, enorm ist. Aber wenn man es will, dann findet man den Weg und hat sich gelohnt, war super interessant. Ich glaube auch für die Zuhörer war es ein paar Insights eben drin. für mich dann natürlich nochmal on top, ich kann halt von ihm extrem viel lernen oder allgemein von meinen Gästen und kann es halt dann gleich am nächsten Tag vielleicht, wenn er mir was Interessantes erzählt, im Training halt ausprobieren. Also er hat andere Metriken im Basketball, wie jetzt zum Beispiel ich im Eishockey, aber trotzdem sind sie ja nicht uninteressant. Und da ist halt dieser Austausch, auf was schaust du, auf was schaue ich, und dann findet man irgendwie so einen gemeinsamen Nenner eigentlich, auf was halt mehr Wert gelegt wird in einer bestimmten Sportart zum Beispiel.
Also gleich, Max, bevor du weitermachst, das ist mir nämlich aufgefallen, deine Gäste decken eigentlich die komplette Bandbreite des Sports ab. Das ist also nicht nur Eishockey-spezifisch oder irgendwas, haben wir ein Basketballbeispiel gehabt, ich habe Fußball, was weiß ich, Hockey, haben wir gesehen, alles Mögliche. Das ist also bewusst gewählt, dass du hier siehst, dass du die Vergleiche hast oder dass du...
Das ist bewusst gewählt, ja.
Okay.
Weil ich wollte zum einen, will ich persönlich dadurch lernen und halt auch meinen Jungs was zeigen können oder neuen Input geben können. Und zum anderen ist es halt so, dass halt viele halt auch immer noch vom Athletiktrainer denken, er macht halt nur ein bisschen Krafttraining. Und es steckt halt wirklich viel dahinter. Und wenn man es halt richtig steuern möchte, ist es halt wirklich ein sehr, sehr großes Fachgebiet. Oder du hast sehr viele Zahlen, du hast 1000 Daten, jede Woche kommen neue Literatur oder neue Studien raus und preisen irgendwas Neues, super Cooles an. Und ich wollte halt da ein bisschen so einen Einblick halt geben, was eigentlich so dazu gehört. Und dann kam halt eins zum anderen, dann habe ich einen Nationaltrainer vom Eishockey aus den Niederlanden zum Beispiel gehabt, aus dem Nachwuchs. Und du lernst halt von jedem dazu. Und ich glaube auch, dass es unwichtig ist, in welcher Sportart man oder welcher Sportart man arbeitet. Es gibt immer Überschneidungen. Und wenn ich lernen kann, ist es für mich super. Und wenn ich dann noch Einblicke schaffen kann für normale Zuhörer, die vielleicht nicht so diesen Einblick hinter die Kulissen haben, ist halt noch besser, finde ich.
Gibt es irgendeine Sportart, irgendeine Persönlichkeit, die du gerne in deinem Podcast zu Gast hättest, wo es dir noch nicht gelungen ist?
Ja, da gibt es einige, glaube ich. Ich glaube, wenn man jetzt mal so die Top 10 Sportler anschaut, die hier rumlaufen, da gibt's, wird, glaube ich, keiner Nein sagen. Was ich ziemlich cool finden würde, wäre Arnold Schwarzenegger oder Markus Rühl. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Vielleicht kannst du ja mal Alexander Zverev mit reinnehmen beim Tennis. Der scheint da gerade Beratungsbedarf zu haben. Aber wir schweifen ab. Max, weiter im Text.
Jetzt mit dem Podcast, deine Aufgabe bei den Blue Devils und bei der Nationalmannschaft. Das ist ja schon, ich sag mal, ein großes Pensum, das du auf dich nimmst. Der Podcast, glaube ich, erscheint auch jede Woche.
Genau, ja.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Jetzt gerade auch in der heißen Phase, wo Devils-Vorbereitung und so weiter.
Also im Sommer habe ich immer versucht, halt am freien Tag vielleicht mal oder am Nachmittag eine aufzunehmen und die halt dann eben zu schneiden, hochzuladen und hab's halt da mal so liegen lassen nebenbei. Okay. Jetzt hat, wie du sagst, heiße Phase. Ich habe jetzt die letzten paar Wochen halt einfach ein paar mehr aufgenommen. War halt dann ein bisschen stressiger, aber es macht halt auch einfach Spaß. Und die Nationalmannschaftsmaßnahmen waren jetzt die letzten Jahre immer nur Februar, August und November.
Okay.
Die Augustmaßnahme ist jetzt zum Beispiel dieses Jahr weggefallen. Und da geht es dann eigentlich dann schon mit dem Umfang. Also wenn man halt strukturiert an die Sache rangeht, wenn man sich halt einen Plan macht, was möchte man in der Woche halt wie erreichen, dann glaube ich, ist wie in allem im Leben, dann kann man es auch schaffen, ohne dass man halt irgendwie verrückt wird oder irgendwas links liegen bleibt. Und ja, jetzt zum Beispiel die nächste, wie gesagt, Maßnahme ist im November vom DEB. Da fahren wir nach Frankreich in ein schönes Skigebiet. Leider nicht zum Skifahren, aber wird auch wieder eine coole Sache. Und ja, so klar, Hauptaugenmerk natürlich Blue Devils Weiden sowieso. Und da ist ja natürlich auch nachmittags mal eine Stunde, 2-3 Stunden oder morgen dann vielleicht nur ein Training. Da hast du natürlich schon Zeit, wenn man möchte, dann findet man da auch einen Weg.
Okay, und wie würdest du selber beschreiben, auf welche Zielgruppe dein Format ausgelegt ist, auf andere Trainer, Athleten, vielleicht auch sportlich interessierte Laien oder ähnliches?
Eigentlich auf alles so. Also es ist schon ein ziemlich spezifische Nische, würde ich mal sagen. Ich versuche den, ja, so einen gesunden Wechsel von wirklich sportartspezifische Athletiktrainer oder Trainer oder Professoren, aber auch mal nur von Athleten zu bekommen. Wie schaut denn so ein normaler Alltag aus bei einem Spieler aus, weiß ich nicht, aus irgendeinem bestimmten Land oder bestimmter Sportart. Aber da finde ich, ist es halt echt interessant. Das ist bei euch bestimmt auch so, wenn ihr die Jungs hier sitzen habt. Es ist auch interessant, mal zu wissen, mit wem rede ich eigentlich, was macht ihn aus oder was begeistert ihn an der Sportart. und dann halt natürlich vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen spezifischer in die Trainingssteuerung zu gehen oder mal auf wirklich so mal ja Literaturrecherche zu betreiben, wie hat sich das gewandelt in den letzten Jahren. Mhm. Das halt für so viele wie möglich das Interessante ist, einfach mal reinzuhören und vielleicht, auch wenn es nur ein, zwei Punkte sind pro Folge, einfach mal was Neues zu lernen oder zu sehen, hey, da hängt doch mehr dahinter, als ich eigentlich dachte.
Okay. Das kann man nur empfehlen. Mit Wladislav Filin, glaube ich, haben wir hier über die Bully-Statistik gesprochen. Mhm. Das ist einmal so ein kleines Teilgebiet, wie wichtig ihm das ist und Werte, ab wann man von einem guten Bully-Spieler spricht und so weiter. Ich weiß es gar nicht mehr, mit wem, irgendeinem Verteidiger haben wir über die Wechsel gesprochen, weil wir uns immer fragen, wie kommt ihr nicht durcheinander? Wie haltet ihr das? Wie wisst ihr genau, jetzt bin ich dran, jetzt kommt er, jetzt muss ich und so weiter. Das war, also es waren also Teilaspekte, ja. So Ähnlichkeiten zu deinem, wenn deins natürlich, wenngleich deines sehr, sehr spezifischer ist. Aber woher kommt eigentlich die Motivation, einen Podcast zu machen? Wie ist die Idee entstanden?
Mich haben halt recht viele mal gefragt, was ich eigentlich hier so genau mache, weil sie mich halt eigentlich immer nur von zwischen Kraftraum und Eisfläche laufen sehen oder nach dem Spiel mit den Jungs hintergehen. Und es war halt, ja, du bist halt der Krafttrainer so. Und dann dachte ich mir, es ist halt bestimmt interessant zu wissen, was eigentlich so alles noch mit drin steckt. Es ist ja wie beim Basta zum Beispiel oder bei Masi, sind ja nicht nur Trainer, du bist ja in allen Bereichen dann Ansprechperson oder Bezugsperson oder Vorbild halt auch. Und es ist halt mehr als nur Gewichte heben. Es geht halt auch um, wie macht man es denn richtig und wann macht man denn genau was und wie viel davon. Und wir haben halt die Tools, das macht es natürlich auch einfacher. Aber trotzdem muss man halt wirklich dahinter sein, das auslesen können und. Und das war so, ja, Teilmotivation auch mal zu zeigen, was steckt denn eigentlich alles so dahinter.
Und du bist mit 29 Jahren, wenn ich sagen darf, immer noch ein relativ junger Trainer. Gibt's den Weitblick, hast du vor ein paar Jahren schon gehabt, indem du deine Karriere beendet hast? Gibt's den Weitblick jetzt auch, wo es noch irgendwann hingehen soll für dich beruflich?
Ja, klar hat man Träume oder Vorstellungen, was cool wäre oder was nicht. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt hier und mir gefällt's hier. Und ich möchte halt hier so gut wie möglich meine Arbeit machen, dass ich halt einfach weiß, okay, wenn ich abends heimgehe, heute habe ich einen guten Job gemacht, ich habe die Jungs verbessert oder in irgendeiner Art und Weise halt was Positives mit auf den Weg gegeben, weil dann, glaube ich, kommt auch alles andere von selbst. Also wenn man jetzt schon, klar, Weitblick, es hat sich dann im Nachhinein als die richtige Entscheidung rausgestellt, aber man weiß ja nie, wo man in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren. Und ich glaube, wenn man sich da zu sehr drauf versteift, dann leidet vielleicht die Arbeit jetzt schon drunter. Und wenn man sich halt, sage ich mal, so eine Position schafft, dass man eigentlich unauswechselbar, so blöd gesagt, ist, dann denke ich, dass es sich dann auch irgendwann vielleicht bezahlt macht.
Also dein Podcast kann man echt nur jedem empfehlen, weil viele denken, Fitness ist immer noch so die alte Schule, so Felix Magath führe ich dann immer an mit seinen Medizinbällen, wie jemand einen berühmten Magath-Hügel oder Kotzhügel oder wie er geheißen hat, da hochjagt. Nee, das ist inzwischen eben viel mehr und du bietest da einen moderneren Ansatz. Und wenn man das auf dem Eis in Weiden dann auch sieht, dann sieht man da eben eine topfitte Mannschaft rumlaufen. Und warum das so ist, haben wir euch jetzt hoffentlich einen kleinen Einblick gegeben, denn wir versuchen jetzt den Schwenk zur Aktualität zu bekommen. Die Blue Devils sind mitten in der Vorbereitungsphase, haben auch schon 2 Testspiele absolviert. Sehr erfolgreich, darf man sagen, in Komotow. Gab es ein 6:2 und zu Hause gegen Heilbronn ein 6:1. Du als ein Teil des Trainerteams, der die Mannschaft täglich sieht auf dem Eis, wie ist dein Eindruck bisher von der neu formierten Gruppe?
Sehr gut. Also von vorne bis hinten sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Was immer auch sehr wichtig ist und viele immer unterschätzen, ist, dass es menschlich auch passen muss. Weil wenn es jetzt irgendein Deppen drin sitzen hast, der kann halt auch schnell das Teamgefüge ein bisschen auseinanderreißen. Da haben wir, wie auch die letzten Jahre, seit ich hier bin, einfach auch Jürgen, Basser, Masi natürlich super Arbeit gemacht, dass da von den Persönlichkeiten her wirklich super Jungs da sind. Und ich glaube, man hat gesehen, dass spielerisch das schon sehr gut war. Basser ist natürlich nie ganz zufrieden. Der ist ja ein Perfektionist, ja. Was ja auch eine gute Sache ist. Also ich glaube, man darf sich jetzt darauf jetzt auch nicht ausruhen schon. Saison ging noch nicht los. Die Jungs müssen sich jetzt erstmal finden. Die müssen die Reihenchemie aufbauen. Vielleicht auch finden, was hat welcher Spieler für Spielstile, dass sich da halt wirklich alles noch besser ineinander einspielt, die Zahnräder noch besser zusammenspielen. Und ich glaube, wenn wir da jetzt den Weg weiter so gehen, wie wir ihn jetzt aktuell machen, dann finde ich, dass es schon mal ein sehr, sehr guter Start ist, ja.
Nach dem Spiel gegen Heilbronn habe ich mit dem Passer kurz gesprochen und da war ihm auch eine meiner Fragen so, woran er das jetzt gerade festmacht. Eine seiner Hauptaufgaben ist ja gerade da, die richtige Reihenformation zu finden. Wer funktioniert mit wem? Wer harmoniert mit wem am besten? Nach Kriterien gefragt. Wie ist da deine Meinung? Worauf liegt da der Schwerpunkt? Worauf achtet ihr im Trainerteam? Wer da mit wem am besten harmoniert? Was sind da so Kriterien?
Also das ist mehr, muss ich jetzt sagen, das Fachgebiet vom Bassan, ja. Vom Masi. Ich meine, von den Jungs, die wir jetzt schon länger auch haben, da wissen wir jetzt mittlerweile, wer gut harmoniert, ja. Und wer nicht. Und ich sag, wenn es läuft, dann wäre es ja auch ein Blödsinn, wenn man da mit Zwang was auseinanderreißt. Und bei den neuen Spielern ist es halt so, wie sind sie denn vom Kopf her? Sind es eher so die Spielmacher? Sind es eher die Spieler, die 20 Mal auf- und ablaufen können, eine Pferdelunge haben? Und da versucht man ein gutes Mittelmaß zu finden, das halt zu einer Seite halt spielerisch die Reihe auf einem hohen Niveau ist, zum anderen Seite natürlich läuferisch auch. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, eine sehr schnelle Mannschaft. Und dass wir da halt eben die Reihen so bestücken, dass alle unsere Spieler in der idealen Position halt eben spielen und halt auch untereinander eben harmonieren. Das habe ich jetzt ja auch schon fünfmal gesagt, aber dass halt einfach die Reihe, unabhängig davon, welche auf dem Eis ist, top performt. Und ich sag, Ziel ist es halt nicht, eine super Reihe zu haben, wie vielleicht andere Mannschaften nur haben, sondern dass halt wir in der Tiefe wirklich gut aufgestellt sind und dass man sich jetzt nicht Angst haben muss, oh Gott, das ist die Reihe am Eis, da brennt es vielleicht ein bisschen. Mhm. Das gibt es ja bei uns eigentlich nicht. Wir schauen halt wirklich, dass jede Reihe so gut wie möglich bestückt ist und es hat ja auch jetzt in den letzten Jahren jede Reihe die Rolle, sage ich, dann auch immer akzeptiert, in die sie halt dann kurz vielleicht auch mal gesteckt haben und das ist halt auch ein Schlüssel zum Erfolg.
Da muss man jetzt natürlich aufpassen, es ist relativ früh noch in die Saison hat noch gar nicht begonnen, mitten in der Vorbereitung. Ist aber genau das, was du sagst, ist mein Eindruck. Ich habe jetzt Komodorf, habe ich nur Zusammenfassung gesehen in Tschechien, klar, aber Heilbronn in voller Länge im Stadion. Die Kaderbreite scheint höher zu sein, besser zu sein, als es im Vergleich zum Vorjahr. Die Mannschaft ist ausgeglichener und in der Spitze finde ich sogar noch besser als in der Vorsaison. Aber wie gesagt, wie hat der Basser gesagt, jetzt kann man noch kein Fazit ziehen. Man kennt ihn ja und da hat er ja recht. Also jetzt ist noch viel Arbeit zu tun, aber die Mannschaft ist auf jeden Fall, die Kaderkonstellation an sich sehr, sehr vielversprechend, was sich da aktuell darbietet. Jetzt, wenn man Komutov vielleicht, wie gesagt, ich habe nur Highlights gesehen, du warst voll dabei, wie würdest du dieses Spiel, warst du nicht dabei?
Nee, ich war mit den Jungs hier in Weiden, die nicht gespielt haben.
Okay, dann
und überspringen wir. Und habe mit denen ein kleines Spielersatztraining gemacht. Ja.
Okay, dann überspringen wir Komutov, dann lassen wir uns die Highlights für sich sprechen. Der dreifache Gläser. Genau. Mehr muss man nicht wissen. Heilbronn war jetzt so, dass zum Beispiel Felix Nowak im Tor gestanden hat, in Komodorf hat Michael McNiven gespielt. Wie werdet ihr das weiter im Trainerteam handhaben? Sprecht ihr das ab? Bisher war es ja so, dass mit Jürgen Erzberger auch noch ein Torwarttrainer dabei war, der auch mit dem Basser abgestimmt hat, wer spielt welches Vorbereitungsspiel, der ist jetzt weg. Michael McNiven in schon oft besprochener Doppelrolle. Wie ist da jetzt euer Plan? Wird es weiterhin ein Wechselspiel geben?
Das wird sich, denke ich, zeigen. Also ich denke, es ist halt nach wie vor so, dass wenn einer gut hält, dann verdient das auch zu starten. Aber trotzdem ist es ja, du hast ja gesagt, zweites Spiel ist noch lang nicht losgegangen. Und Saison hat ja auch 50 plus Spiele. Also da müssen wir halt auch wirklich schauen, dass wir niemanden, egal ob Spieler oder Torwart, halt überbelasten oder dass er halt aus dem Saft kommt. Dass man halt immer mit den Jungs, die am Eis sind, halt dass die halt 100% fit und einsatzbereit sind, dass sich halt keiner wirklich überspielt. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, wie genau das dann zustande kommt, wer im Tor steht, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch mit dem Jürgen gut hinbekommen und das werden wir auch dieses Jahr wieder gut hinbekommen.
Früher aus meinen glorreichen Kreisliga- und Bezirksliga-Fußballzeiten haben die Trainer immer gepredigt, wir müssen in der Vorbereitung müssen wir Gas geben, irgendwann kommen wir an den Peak und kurz vor Saisonstart fällt man in ein Loch, damit man dann zum Saisonstart richtig da ist. Wie würdest du den aktuellen Stand, den Fitnesslevel der Blue Devils aktuell beschreiben? Wo ist diese Mannschaft jetzt nach zweieinhalb Wochen Eistraining und zwei Testspielen? Prozentmäßig, kann man das irgendwie sagen?
Ganz schwierig. Ja. Also das ist sehr individuell auch. Ja. Die Jungs haben jetzt Anfang August, Ende Juli ihre zweite große Testung gehabt. Und also die Ausgangstestung, sage ich mal. Und wir waren ja dann parallel zum Athletik-Krafttraining zweimal am Eis pro Tag. Und es zieht sich jetzt halt seit zwei Wochen so, immer mal wieder mit Doppeltraining oder sogar Dreifachtraining. Und du merkst jetzt, dass sie schon Platz sind zum Teil. Aber das ist halt auch jetzt nichts Falsches, wenn es nicht zu schlimm wird. Also klar, die Jungs müssen auch einmal jetzt erschöpft sein. Es ist vorbereitet und da kann man immer noch die Weichen stellen, man kann immer noch aufbauen. Und wir haben uns halt auch als, ich will es nicht sagen Ziel gesetzt, aber uns ist sehr wichtig, dass die Jungs auch mal jetzt halt ein bisschen mehr machen, weil davon können wir dann halt auch wieder in der langen Saison halt zehren. Du weißt nie, was kommt, ob welche ausfallen oder ob es mal wieder Krankheitswelle gibt. Und da kannst du halt hoffentlich dann davon halt auch wieder Kräfte mobilisieren und da halt dann auch mit vielleicht einem kleineren Kader arbeiten. Aber so prozentual gesagt, ist es wirklich schwierig, weil halt jeder auch einen anderen andere Reaktion zeigt eben auf das Trainingsvolumen. Und das ist halt dann auch wieder die Sache, wir haben das, die Monitoring-Tools, wir sehen, wie jeder reagiert, auch im Tag oder im Wochenvergleich untereinander oder auch zueinander einfach, wie da das Belastungsniveau ist. Und da sind wir natürlich dran, wir steuern das, dass das alles in die richtige Richtung läuft, aber prozentual sehr schwierig.
Dann können sich die Fans nächsten Eindruck am Samstag selber machen, im Heimspiel gegen Sokolov, tschechischer Zweitligist, eingebettet in die großen Feierlichkeiten zum 40. Vereinsjubiläum des ersten EV Weiden. Heute ist Mittwoch, 27. August, morgen ganz Ehrenabend, am Samstag dann großes Fanfest im Anschluss an dieses Spiel. Besuch im Stadion ist noch so ein Stichwort, Max, du warst auch schon mal beim öffentlichen Training draußen heuer. Hat sich einiges getan.
Es hat sich einiges getan, also, das kann man sagen. Ja.
Also kann man wirklich sagen, man darf hier aufpassen auf die Wortwahl, aber holla die Waldfee. hat sich sauber rausgeputzt. Also ich habe geschrieben, wenn die Mannschaft letztes Jahr schon auf Zweitliganiveau war, dann ist es das Umfeld oder das Stadion jetzt auch. Also man kann natürlich alles überstrahlt, der Mega-Videowürfel im Zentrum an der Decke, dann die Ersatzbänke, die Spielerbänke sind größer geworden, die Bande an sich, die Flexbande ist jetzt ein modernes Teil, wirklich mit riesen Scheiben, nicht mehr so kleinteilige Streben, sondern hat echt auch unten an der Bande oder in den ersten Reihen einen super Blick aufs Eis, diese LED-Videowand, also wirklich rausgeputzt und ein Update erfahren, ein Upgrade erfahren und ich glaube, die Mannschaft hat das auch. Hat er dir da Mitspracherecht von Mannschaftsseite, Trainerseite, was im Stadion noch zu tun wäre und habt ihr vielleicht noch Wünsche, was aus eurer Sicht noch gemacht werden sollte? Ich weiß, jetzt kommt gleich die Kabine hin,
glaube ich. Nö, also Wünsche hat man natürlich immer. Ich sag mal, Kraftraum wäre natürlich auch immer so ein Punkt, wo ich sage, da kann man halt immer noch was dazu machen. Das ist ja natürlich mein Heiligtum da hinten so. Aber gut, die Flexbanden, das ist ja, glaube ich, von der Liga aus ab einem gewissen Zeitpunkt
Pflicht,
verpflichtend. Und das mit dem Videowürfel ist natürlich eine mega geile Sache. Ja. Also das, gerade wenn man dann auch schon das erste Heimspiel gegen Heilbronn gesehen hat, was die Highlights in super Auflösung oben mittendrin, das ist halt natürlich Schau und macht halt einiges her, wie ihr schon sagt.
Also Hammer. Wer das noch nicht gesehen hat, ganz große Empfehlung, bitte schaut euch das an, was sich da getan hat. Auf dem Eis sehr vielversprechend und auch das Stadion. Dann müssen wir ein Thema ansprechen, das hat für hohe Wellen gesorgt, und zwar der Investor ist im Land. Also von der Birch Group, Stefan Seeger war da, hat bei OTV ein Interview gegeben. Wie man halt so sagt, ist halt so typisch amerikanisch, da wird nicht lang um den heißen Brei rumgeredet. Hat da kurz ein 20 Sekunden oder 25 Sekunden Interview gegeben. Max, hast du es aus dem Stegreif parat?
Boah, Wort für Wort, schwierig.
Wort für Wort, aber es waren so... wir wollen in eine höhere Liga und
deshalb sind wir hier.
Und da brauchen wir dann ein anderes Stadion, neues Stadion. So ungefähr jetzt mal kurz zusammengefasst.
Warte, ich habe sogar da.
Eben, du hast doch hier.
Unser Ziel, also es eben war, wir haben eine höhere Liga im Visier, deshalb sind wir hier. Unser Ziel ist es, ein Team aufzubauen, das noch stärker ist als im vergangenen Jahr. Dafür müssen wir auch baulich etwas verändern. Wir haben bereits erste Schritte unternommen und entsprechende Recherchen angestellt. Und zum Abschluss dann nochmal sportlich. Als erstes muss sich die Mannschaft jetzt aber auf dem Eis beweisen und da bin ich sehr zuversichtlich, dass sie am Ende der Saison sehr gut dastehen wird.
Was denkst du dir dabei?
Zack, zack. Ja, ja, natürlich nicht um den heißen Brei herumgeredet, was die Ambitionen des neuen Investors angeht. War für mich trotzdem sehr überraschend, dass es nach dem zweiten Testspiel in der Deutlichkeit schon fällt, was das Ziel sein soll, vielleicht irgendwann mal. Aber vielleicht ist ja was dran.
Also ich bin gebürtiger Oberpfälzer, wie man hört. Der Oberpfälzer ist ja eher bodenständig. Bei uns heißt es so, das weißt du, ein geschimpftes Club genug. Und so in dieser Art, also das ist eine andere Art einfach, aber man fremdelt vielleicht am Anfang ein bisschen so mit dieser klaren Linie, mit diesen klaren Aussagen, mit diesen klar formulierten Zielen, warum man heißen Brei rumreden. Auf der anderen Seite, klare Ziele sind nie verkehrt, wenn man die äußert, wenn man die hat und ist ja auch irgendwie ein Versprechen für das Investment am Standort. Ich weiß nicht, Simon, kannst du was sagen? Wie nehmt ihr solche Aussagen auf? Tangieren euch die in irgendeiner Weise?
Ja, es ist, wie er halt schon sagt, diese amerikanische Mentalität, die haben halt einfach einen anderen Lifestyle und die sagen halt klipp und klar, was sie gerne hätten, was halt auch nichts Schlechtes ist, aber man muss halt einfach gucken jetzt halt, wohin der Weg halt führt und kann halt zum einen vielleicht auch ein bisschen Druck aufbauen, zum anderen aber halt auch motivieren. Also wenn wir da ein gutes Mittelmaß haben, und das jetzt alles mal anläuft und dann wird man sehen, wohin der Weg führt. Und ich glaube, da gute Truppe haben wir. Und dann schauen wir einfach mal, was wir daraus machen können dieses Jahr.
Und ich glaube, die Konkurrenz wird die Blue Devils eher wieder unterschätzen als Playoff-Kandidaten wahrzunehmen. Aber ich habe nach dem Spiel gegen Heilbronn mit Cedric Schiemens gesprochen und der hat auch gesagt, unser Ziel ist, wir wollen auf jeden Fall um die Playoffs mitspielen. Und das ist ja auch ein realistisches Ziel, glaube ich, wenn man so die Konkurrenz anschaut. Jetzt, aber da sind wir noch ein Stück weit entfernt. Wir kommen jetzt zu besagtem Highlight dieser Folge, zu den Fragen aus der Kabine der Blue Devils Weiden an den Simon Heidenreich. Und ich weiß nicht, fangen wir mit dem, der gegen Heilbronn eine sehr starke Leistung gebracht hat im Tor mit Felix Noack. Und es ist, keine Angst, so ein Freak wie er ist, es ist...
Das hast jetzt du gesagt.
Ja, das weiß er schon, das sage ich ihm auch schon. Wer ist dein bekanntester Kontakt in deinem Handy?
Ich wusste es. ich weiß genau, was er hören will. Muss kurz überlegen, ob ich ihm den Gefallen tue. Nee. Ja, ist ganz klar, der Grubauer Philipp. Bin in Rosenheim neben ihm aufgewachsen und er war halt schon in jungen Jahren wie ein Vorbild für mich. Und es ist einfach so, wie es ist. Und wir sind im regelmäßigen Austausch auch. Und ja, vielleicht habe auch ich ihn im Garten dazu gebracht, so weit zu kommen. Wir werden es nie wissen, aber na, Spaß beiseite. Also ja, Philipp.
Okay.
Ja.
Das war die Herren, die Samanski-Brüder schlagen hier auf. Weiß ich nicht, der Neil fragt, was die Hauptstadt von Vietnam ist.
Der Neil ist so einer, der fragt mich, glaube ich, pro Tag bestimmt nach 15 Hauptstädten.
Okay.
Also sehr cleverer Bursche. Und leider meistens weiß ich die Antworten nie. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich würde es mal auf Hanoi tippen.
Das wäre ja auch, jetzt auch mein Tipp
gewesen. Aber ich werde es morgen erfahren, wenn er mich dann wieder roastet ohne Ende. Also, aber ich würde das mal abgeben, ja.
Alles klar, aber es ist tatsächlich Hanoi, ne? Haben wir hier. Und der Noah fragt hier, wie und wo kann man Simons Podcast hören? Da will ich ja Werbung für dich machen. Aber ist ja kein Thema.
Also. Ich habe jetzt eigentlich mit einer Clash of Clans-Frage gerechnet, weil ich weiß nicht, ob der Noah schon hier war, aber da könntest du auch gerne mal einhacken, was ich damit meine.
Ja, gerne.
Ja, eigentlich überall, wo es möglich ist. Also von Spotify über Apple, Amazon, YouTube, also eigentlich alles, was so geht, ja.
Science in Sports. Findet man schnell. Und es lohnt sich wirklich. Ich habe es gemacht. Max, wen nehmen wir als nächstes?
Ja, nur ganz kurz. Mir gefällt es mittlerweile, dass hier so folgenübergreifend mannschaftsinterne Fäden so ausgetragen werden. Das geht so immer hin und her so ein bisschen. Dann könnt ihr ja mal den noch das fragen und dann der kommt wieder die Frage von dem. Also das ist ganz nett. Ja, das vielleicht hier Anja Löffler fragt. Was sind deine Aufgaben während des Spiels auf der Spielerbank?
Meine Aufgabe ist eigentlich, dem Trainer und oder auch den Spielern Rücksprache oder Feedback zu geben, wie gerade ihre Herzfrequenz ist. Wir steuern das Training immer nach der individuellen Trainingsbelastung, also kurz TRIMP. Und den wollen wir im Wochenverlauf, um kurz das mal zu erklären, im Wochenverlauf eben so steuern, dass wir am Wochenende 100% Bereitschaft abrufen können. Geht natürlich nicht immer, aber wir versuchen es halt natürlich. Und beim Spiel habe ich eben auf dem iPad eben eine Live-Ansicht, wie die Jungs jetzt im Moment gerade vom Herzschlag sind, was ist ihre maximale Herzfrequenz, was ist zum Beispiel eben ihr Trainingsimpuls oder Trainingsimpuls pro Minute. Und da kann ich eben in Theorie hergehen und sagen, wenn jetzt ein Spieler vielleicht einen langen Wechsel hatte und der Coach mit irgendwas anderem beschäftigt ist, natürlich als Cheftrainer, kann ich ihm halt einen kurzen Hinweis geben, hey, der ist vielleicht noch nicht jetzt bereit für den nächsten Shift, gib ihm nochmal einen Shift-Pause. Kam aber jetzt ganz selten natürlich erst vor. Also vielleicht einmal jetzt in den letzten 3 Jahren. Er hat natürlich immer das letzte Wort. Ich gebe ihm das Feedback, wenn ich was Auffälliges sehe. Aber ansonsten überwache ich eigentlich immer nur, was eben Sache ist. Die letzten Jahre habe ich auch immer ein bisschen mitgeschrieben, wer wie viele Checks mal gefahren hat oder wie viele man hätte fahren können oder wie viel mal ein Schuss geblockt wurde. Einfach so Sachen, wo für mich als auch ehemaligen Spieler interessant sind, wo man vielleicht auch einfach mal ansprechen kann. Jetzt mit unserer Kooperation auch mit Sports Contract macht das natürlich eine Firma für uns, wo natürlich 100-mal besser ist, als wenn ich mit Stift und Zettel mache. Und du hast halt auch das Videomaterial dazu, aber eigentlich alles, was so ansteht.
Und die Spieler tragen die
Pulsgurte.
Pulsgurte. Genau. Und was ist so ein Wert, wo du sagst, das ist für die Spieler unter Profis unter höchster Höchstanspannung oder unter Höchstleistung ist ein Korridor, wo du sagst, der ist okay und wo ist er drüber?
Also von der Herzfrequenz geht es bei manchen wirklich bis so 207, 208. Alter. Aber da muss schon wirklich alles stimmen, dass sie da hinkommen. Also müssen sie natürlich auch nicht. Vielleicht ist auch manchmal gar nicht gesund. Aber wenn jetzt wirklich mal ein ganz langer Unterzahlwechsel ist, du kommst nicht zum Wechseln, du bist dann nochmal im Drittel irgendwie so ein bisschen gefangen, dann geht es schon hoch so auf 207 bei manche. Du hast aber natürlich auf dem anderen Ende Jungs, die kommen vielleicht bis 180 nur maximal. Das ist natürlich auch ein bisschen genetisch halt bedingt, wie hoch du kommst. Und ich sage mal, beim Training, weil ich vorhin eben diesen Trim angesprochen, den Trainingsimpuls, wir versuchen das im Wochenverlauf zu steuern. Das ist halt so, sage ich mal, von 120 dann von Dienstag auf Donnerstag dann eben so auf 70 reduziert wird. Du hast halt immer Jungs mit einer hohen Herzfrequenz, die bei jedem Training drüber sind. Zum Beispiel ist auch die Samanski-Brüder, die haben halt einfach so, gerade auch der Nils, so eine hohe Herzfrequenz, dass er halt immer mehr von diesem Trimp generiert als jetzt Spieler, die vielleicht eine niedrige Herzfrequenz haben. Oder vielleicht gibt er auch einmal mehr Gas als sein Mitspieler. Man weiß es ja nicht. Aber da ist halt so ein Richtwert, dass man sagt, man geht von 120 auf 100, auf 70. Beim Spiel kannst du es sowieso nicht beeinflussen. Da hat man zum Beispiel der Felix letztes Jahr gegen Krefeld hat ein Spiel, der hat einen Trimp von fast 400 oder wenn nicht sogar über 400.
Okay.
Und da ist halt jedes Warnsignal halt am Handy, am iPad leuchtet rot auf. Aber du kannst halt in dem Moment nichts machen. Also das ist halt dann einfach so, da wird halt dann wieder im Anschluss mehr Wert auf Regeneration gelegt. Also von Spiel zu Spiel keine Zeit für Training. Aber so im Wochenverlauf, sage ich mal so grob, ja 120 bis 70.
Okay.
Du hast immer welche mit weniger oder mit mehr, aber so im Durchschnitt ist das so der Richtwert.
Hammer. Du
nicht schlecht.
Du als Kreisliga-Fußballer kommst da an die 200.
Klinisch tot.
Du wirst lachen, wir hatten vor 3 Jahren nochmal diese Fahrradtour auf dem Leuchtenberg, Leuchtenburg. Genau, und ich dachte da tatsächlich einmal, dass ich echt gut war, aber war, glaube ich, mit Abstand das Schlechteste. Also das war echt Katastrophe. Und da ging sogar bei mir dann noch der Maximalpuls auf 214 hoch. Okay. Da hat der Christian ein super Foto geschossen. Das ist hoffentlich schon vernichtet. Aber ja, es unter besonderen Umständen springt es halt dann auch nochmal enorm hoch.
Unfassbar. Also das machen wir. Ich bin dafür, wir führen das in der Kreisliga beim Fußball ein.
Ja, super.
Mal mit Brustgurt arbeiten. Schauen wir mal, ob du die 120 überschreitest.
Ich denke nicht.
So, komm, werden wir wieder ein wenig seichter, oder?
Bitte.
Schlüsseldienst.
Wann gibt es die Belohnung für den Schlüsseldienst?
Fabian Ribnitzky haben wir hier. Der will wissen, wann es denn die Belohnung für den Schlüsseldienst gibt.
Tja, dann muss ich mir noch was überlegen. Ja, die gibt es natürlich. Fabi kennt mich ja, ich stehe ja zu meinem Wort. die bekommt er natürlich. Muss ich mir was überlegen, ja.
Okay. Magst du die Geschichte erzählen?
Ja, ich habe ihn mal ausgesperrt. Und war, ich glaube, es waren am Samstag oder Sonntag, wo halt Schlüsseldienst sehr, sehr teuer war. Und dann hat er mir natürlich mit einem anderen Schlüssel die Wohnung aufgesperrt.
Er hat also wieder drin. Er hat Fähigkeiten bewiesen.
Ja, er hatte zufällig noch einen Ersatzschlüssel.
Okay, wo machen wir weiter? Klaus Hieronymus haben wir hier noch.
Haben die alle nichts zu tun, oder?
Ja, scheinbar. Jetzt bin ich gespannt.
Härter trainieren?
Ja. Straftraining morgen. So.
Was hast du heute als erstes in der Kabine gemacht?
Oh, stimmt. Fußballtechnisch bin ich ja Vollkatastrophe. Ja. Und ich weiß bis jetzt nicht, wie das zustande gekommen ist, aber ich habe ihm irgendwie den Ball durch die Haxen gespielt. Es war leider noch keiner da und ich habe auch gesagt, ich behalte es für uns. Aber wenn er das schon wissen will, also einen klassischen Tunnel mal kurz geschoben. Und war natürlich ein Highlight meines Tages.
Alles klar.
Dann war der Tag natürlich gerettet.
Und hiermit auch festgehalten. Für alle Ewigkeit. Neuzugang, Georg Thal hat auch eine Frage. Wer war der beste DNL-Overage-Spieler?
Also der Feuti und ich hatten da schon der kam ja mit mir zusammen im 22 und seitdem diskutieren wir sind das gleiche Alter, gleiches Baujahr und haben im Nachwuchs immer gegeneinander gespielt. Und ich glaube, dass es nur in unserem Jahrgang ein DNL, also U20 Overage-Jahr gab, wo du halt noch ein Jahr länger spielen durftest, als eigentlich geplant war. Und ja, wir diskutieren seitdem, wer da damals besser war. Und logischerweise gibt keiner zu, wer wirklich besser war. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, seine Statistik war wirklich gut, aber leider sind halt die Fakten so, dass ich halt einfach, ich halt einfach besser war. Nee, also gibt ja auch Gründe, warum ich nicht mehr spiele und er immer noch erfolgreich in der zweiten Liga spielt, aber da ziehen wir uns halt seitdem ein bisschen auf und jeder Neuzugang, der kriegt von mir nach der Vorstellung erstmal die Story gedrückt, dass er sie mal ein bisschen reindrückt. Und Georg, wenn du das hörst, du weißt natürlich, wer der Bessere war.
Und die Zahlen lügen nicht und beim Zahlenauswerten bist du erste Sahne.
Ja, die Zahlen, die spielen tatsächlich gegen mich. Aber es kommt immer nur auf die eigene Wahrnehmung an.
So, den Manuel Bauernfeind, ehemals Hauer, den schieben wir ans Ende. Den machen wir. Jetzt haben wir nämlich hier, jetzt haben wir ein paar Fragen, da kann sie eigentlich nur ins Fettnäpfchen setzen. Das ist jetzt nicht aus der Kabine, sondern von einem Fan scheinbar. Was ist schöner an Weiden, als es in Rosenheim ist?
Die Altstadt. Also definitiv. Also ich war, wie gesagt, Weiden war ja mein erster Halt jetzt nach meinem Leben in Rosenheim sozusagen. Und ja, also muss sagen, die Altstadt ist wirklich ein Traum hier. Viele sagen trotzdem, es gibt schönere, klar, gibt's überall. Aber ich sage, es ist halt alles so schön familiär hier, alles ein bisschen entspannter und gemütlicher. Und da hast halt in Rosenheim jetzt nicht die Anzahl an Cafés oder Spots, wo du ein bisschen dich niederlassen kannst, dann mal auch für längere Zeit in der Fußgängerzone. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, es ist um Welten besser. Klar, hast du im Rosenheim hast du halt dann die Berge, die schönen Seen. Das kannst du halt hier nicht bieten, aber ich sag, wie oft gehst du dann auch wirklich in die Berge, wenn du daheim bist? Und ja, also Altstadt mit Abstand, ja.
Bist du so einer, der gern mal in die Stadt geht? Kaffee
Bierchen? Ja. Bierchen natürlich nicht. nee, aber jetzt, wenn es Richtung abends mal weggehen, da bin ich gar nicht dafür gemacht. Also kann damit jetzt, was heißt, nichts anfangen, aber ich bleib lieber daheim abends, koch mir was Schönes und ja, lass den anderen den Spaß, aber so ein schönes Kaffeetscherl in der Altstadt ist, hat schon was.
Und wir haben jetzt auch viele Fragen noch dazu, warum du die Karriere beendet hast. Das haben wir alles in der Folge geklärt, warum der Wechsel hinter die Bande, wie kontrolliert ihr die Fitness, wie bist du auf diese Art von Beruf gekommen, wie bist du zu den Blue Devils gekommen?
Also was man auch noch sagen kann, weil ich es gerade gehört habe, ich habe damals in meinem allerersten Profijahr gleich nach, ich weiß nicht, im Januar oder so, eine schwere Schulterverletzung gehabt. Okay. Und es war halt dann auch so, ja, kann ich noch spielen oder kann ich nicht mehr spielen? Und es war halt 2016. Und da habe ich mir halt dann auch gedacht, ich brauche halt irgendwas, was ich mir nebenbei halt erarbeiten kann, aufbauen kann. Und habe da dann eben kurz ein, zwei Jahre später eben mit meinem Studium angefangen. Und war halt dankbar auch dafür, dass, wenn jetzt irgendwas nochmal passiert wäre, dann hätte ich halt was gehabt, wo ich sage, okay, da kann ich halt dann einsteigen oder kann halt meine Karriere woanders fortsetzen. Und ist zum Glück, bin ich verletzungsfrei dann durchgekommen, großteils. Und ja, war halt eben dann, wie gesagt, dieser Schritt von aktivem Spieler zu eben Athletiktrainer, hat sich halt einfach in dem Moment richtig angefühlt, weil war jetzt nie der erste, zweite Reihe Spieler. Klar, hat Spaß gemacht ohne Ende und vermisse es bis heute immer noch irgendwo mit drin. Aber es war halt einfach dieser perfekte Moment meines Erachtens damals zu sagen, hey, ich mache jetzt den neuen Weg, schlage ich ein, weil ich da vielleicht eben auch meine Zukunft eben in dem Feld dann sehe. Du kannst eh nicht unendlich lang Eishockey spielen und war halt eben der geeignete Moment.
Eine Frage aus der U20. Wer ist der chaotischste aus der U20? Du brauchst bloß einen Vornamen sagen, dann kann ich dir sagen, ob er die Frage auch gestellt hat.
Ja, nee, der hat die sicherlich nicht gestellt. Wenn ich raten darf, es war bestimmt Nick oder Chris.
Ein Patrick.
Ach so, ja, den wollte ich jetzt eigentlich nennen, aber das ist dann blöd. Aber nee, die sind alle super Jungs. Ja. Also macht halt auch Riesenspaß, weil wenn es dann ein bisschen wieder diese Jugendwörter lernst, da bin ich halt auch leider schon irgendwie raus.
Ja,
also köstlich da jedes Mal die Jungs zu sehen und immer für ein Lacher zu gut, ja, super Jungs.
Also ich bin dann doch noch ein paar Jährchen älter als du, also mir geht es genauso, wenn ich unsere 16- bis 18-jährigen Nachbarn reden höre. Schwierig, da brauche ich einen Dolmetscher teilweise.
Ja, so ist es.
Aber klar, ein Mann klarer Worte ist Manuel Bauernfeind. Ihm gebührt das letzte Wort hier. Was machst du, dass du so schön bist? Ich glaube, die Frage stellt er jedem. Also.
Ja, ich befolge einfach seine Routine.
Ja.
Ganz einfach. Nee, keine Ahnung. Nix halt.
Genau.
Aber super Frage.
Ja. Okay, super. Also, wir haben euch hoffentlich ein bisschen unterhalten heute mit Simon Heidenreich. War Impact ohne Ende heute mal wieder aus dem Maschinenraum, aus der Kabine, aus dem Trainingsbetrieb, aus dem Trainerteam der Blue Devils Weiden. Herzlichste Empfehlung für seinen Podcast Sports in Science in Sports und überall, wo es Podcasts gibt. Und vielen Dank für deinen Besuch. Wir drücken euch die Daumen, dass die Saison, sagen wir mal, gut wird, wie wir Oberpfälzer sagen. Ich keine nordamerikanischen Töne hier, was wir von euch erwarten, sondern ich bin zuversichtlich, nachdem was ich auf dem Eis gesehen habe. Max, dir auch vielen Dank für deine Zeit hier. Alles Gute, Simon. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich denke, wir gehen erst mit Saisonbeginn wieder in den wöchentlichen Turnus. Bis dahin, schaut euch das neue Stadion an. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Danke, Simon, fürs Dasein. Ciao, ciao.
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 Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.